Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Jörg Biesler, guten Tag. Die Debatte über das Eingreifen von Kulturstaatsminister Wolfram Weimer in die Auswahl der Preisträger des Deutschen Buchhandlungspreises setzt sich fort. Das ist gleich unser erstes Thema im Gespräch mit dem Buchhändler Dennis Hasemann aus Essen, der den Preis nun ablehnt. Außerdem heute eine Ausstellung über Homosexualität und eine über Vögel in der Kunst. Und Richard Wagners Antisemitismus in der Perspektive von Jüdinnen und Juden. Die Buchhandlung zur schwankenden Weltkugel in Berlin, The Golden Shop in Bremen und Rote Straße in Göttingen sind seit einigen Tagen bundesweit bekannt, weil Kulturstaatsminister Wolfram Weimer sie von der Liste der Preisträger genommen hat beim Deutschen Buchhandlungspreis. Ausgewählt wurden sie wie 115 andere von einer unabhängigen Jury. Und unter den 115, die noch auf der Liste der Preisträger stehen, ist nun eine Diskussion in Gang gekommen, wie sie sich dazu verhalten, dass drei von ihnen wegen, so heißt es, verfassungsschutzrelevanter Erkenntnisse aussortiert wurden. Dennis Hasemann ist Inhaber der Buchhandlung Schmitz in Essen-Werden und wird den Preis nun nicht annehmen. Ich habe ihn gefragt, warum nicht?
Die Entscheidung ist mir wirklich nicht leicht gefallen und schmerzt mich tatsächlich auch ein Stück weit, weil ich die eigentliche Auszeichnung als eine Ehre empfunden habe tatsächlich auch und auch als eine Anerkennung für die Arbeit, die wir hier seit 2024, seit meiner Übernahme der Buchhandlung geleistet haben. Mir sind grundsätzlich die Prinzipien, das Grundsätzliche dahinter, dieses Intransparente, ist das, was mich grundsätzlich stört an der Sache. Demokratische Verfahren müssen dann einfach transparent sein und vor allem nachvollziehbar. Und wenn staatliche Stellen dann in so ein laufendes Verfahren und vor allem eine unabhängige Jury, Fachjury unterminieren, dann macht das nicht nur bedenklich, dann ist das äußerst irritierend an der Stelle. Und mir geht das da gerade tatsächlich um sehr, sehr demokratische Grundprinzipien.
Was hören Sie von den anderen Buchhandlungen, die den Preis bekommen sollen?
Das wird da ziemlich ähnlich gesehen tatsächlich. Es gibt unglaublich viel Solidarität unter den Kolleginnen und Kollegen. Der Buchhandel steht ja als solches grundsätzlich für Vielfalt und für die Unabhängigkeit im Sortiment und kulturelle Vielfalt. Und alleine deswegen ist es für die meisten so irritierend. Die meisten Buchhandlungen lehnen diesen Prozess und dieses Verfahren genauso ab, wie ich es tue. Andere planen Dinge, die andere Solidaritätsbekundungen zum Beispiel darstellen. Es werden Spenden gesammelt, um den Buchhandlungen zu helfen, um die kulturelle Vielfalt dort weiterhin zu fördern. Es werden Protestaktionen auf der Leipziger Buchmesse stattfinden und das geht natürlich auch bis dahin, dass das Buchhändler natürlich dann auf gar keinen Fall diese Preisverleihung besuchen werden. Andererseits ist es natürlich auch so, dass ich durchaus verstehen kann, dass man auf das Preisgeld nicht verzichten möchte. Das ist von 7.000 bis 25.000 Euro. Das sind nicht gerade unerhebliche Budgets, die einem dann da zur Verfügung stellen und die einem dann im Prinzip auch schon mal so ein Kulturjahr dann auch retten können. Buchhandel ist da an der Stelle einfach ein relativ hartes Pflaster. Und deswegen ist dieser Preis halt eben auch so unglaublich attraktiv.
Ja, deswegen gibt es ja diesen Preis, um Vielfalt zu fördern, eigentlich initiiert von den Verlagen, um Büchern abseits des Mainstreams Chancen zu geben, eben vermittelt durch unabhängige Buchhändlerinnen und Buchhändler, die eine andere Beziehung zu ihrem Publikum haben, die Empfehlungen aussprechen, vielleicht auch für kleinere Auflagen. Dieser Preis soll also die Arbeit der Buchhandlung fördern. Was bedeutet das jetzt aus Ihrer Sicht für die Zukunft des Preises?
Ich habe das Gefühl, dass dieser Preis nachhaltig beschädigt worden ist. Das Verfahren, was dort angewendet worden ist, dieses sogenannte Haber-Verfahren, was ja letztendlich eine verfassungsschutzrechtliche Überprüfung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer bedeutet, ja, das ist ein Kriterium, was bis dato ja so überhaupt gar nicht offen kommuniziert wurde. Das ist schon harter Tobak, wenn man diesen Maßstab einmal ansetzt. Und ich empfinde das als mehr als übergriffig. Und jeder, der sich da an der Stelle ehrlich macht, muss auch die Tragweite dieser Agitation dann einfach verstehen. Es ist ein Eingriff in meine gestalterische Freiheit, meines Sortiments, meines Tuns und meines Auftretens. Wenn ich nun mit angezogener Handbremse an diese Preisausschreibung herangehen muss und gucken muss, was für Kriterien ich da ansetze, dann macht dieser Preis keinen Sinn mehr in der Form, wie er jetzt gerade rausgelobt worden ist.
Das heißt, Sie würden sich dann in Zukunft gar nicht mehr darauf bewerben?
Auf gar keinen Fall, nicht unter diesen Kriterien.
Dennis Hasemann von der Buchhandlung Schmitz in Essen über das Eingreifen von Kulturstaatsminister Wolfram Weimer beim Deutschen Buchhandlungspreis. Gleichgeschlechtliche Liebe, die gab es schon immer. In der Antike ist sie auch Thema der Kunst. Das Wort homosexuell aber, das gibt es erst seit 1869. Der österreichisch-ungarische Schriftsteller Karl Maria Kertbeny hat es erfunden. Und mit dem Jahr 1869 beginnt jetzt konsequenterweise auch eine Ausstellung am Kunstmuseum in Basel. Die will beleuchten, wie Homosexualität und Geschlechtervielfalt in der Geschichte der Kunst sichtbar werden. Begriffe wie trans, queer oder Gender, die waren noch unbekannt. Was es aber gab, waren versteckte Codes und Andeutungen und eine schwule und lesbische Künstlerszene, die sich selbst malte. The First Homosexuals heißt die Ausstellung, Untertitel Die Entstehung neuer Identitäten 1869 bis 1939. Christian Gampert hat sie gesehen.
Auf einer japanischen Schriftrolle aus dem Jahr 1850, bemalte Seide, sieht man homo- und heterosexuelle Paare ziemlich eindeutig beim Geschlechtsverkehr freundlich nebeneinander gelagert. Das ist das Vorspiel zu einer Ausstellung, die sich über schwul-lesbische Identitäten in der Kunstgeschichte Gedanken machen will und dabei ziemlich viel theoretisches Beiwerk gleich mitliefert. Denn während Mitte des 19. Jahrhunderts sich manche einem dritten Geschlecht zugehörig fühlten, weder Mann noch Frau oder gleich beides, war der Schriftsteller Karl Maria Kertbeny eindeutig. In einem 1869 veröffentlichten Essay nahm er ein gleichgeschlechtliches Begehren als Grunddisposition aller Menschen an. Für den Kurator Jonathan Katz der Anlass, das Jahr 1869 sozusagen als Gründungsdatum schwuler Identitäten anzusetzen und nach homosexuell inspirierten Bildwerken der Epoche zu fahnden.
There were, of course, plenty of works.
Natürlich gab es Arbeiten von Rubens zu Ganymede oder so etwas, aber das kam von außerhalb der Community. Wir wollten erforschen, wie das Aufkommen des Wortes homosexual eine Gemeinschaft stiftete und wie die sich dann in den Künsten ausdrückte.
Ein einziges Werk der Schau gehört zum sogenannten etablierten Kanon. Marianne von Werefkins märchenblau schimmerndes Porträt des sich dezidiert feminin inszenierenden Tänzers Alexander Sacharow von 1909. Alle anderen Bilder sind Entdeckungen, die schwul-lesbisches Begehren mehr oder weniger explizit in Szene setzen. Von Romaine Brooks bleichdüsterer, fast gothic-artiger Aktdarstellung ihrer Geliebten, der Marchesa Cassati von 1920, bis zu David Painters idyllischer Inszenierung zweier jungen Körper im tropischen Wald von 1935, Titel Der Nachmittag. Die Ausstellung beobachtet die Wechsel modischer Vorlieben. Angesagt war Ende des 19. Jahrhunderts der ephebisch schmale Jüngling. Gern schaut er als Narziss sehnsuchtsvoll ins spiegelnde Wasser. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde er abgelöst vom muskulösen erwachsenen Mann, vom Bodybuilder, wie er etwa von Gustave Courtois 1907 in dem Caravaggio-haften Hell-Dunkel-Porträt des Maurice Derrias gezeigt wurde. Die lesbische Liebe kommt viel braver daher, sie wird meist als Freundschaft inszeniert. Die Malerin Louise Abema zeigte sich mit ihrer Gefährtin, der bisexuellen Schauspielerin Sarah Bernhardt, entspannt auf einem Nachen im See des Bois de Boulogne 1883. Explizit maskuline Selbstporträts und laszive Akte, züchtige und erotisierte Freundinnen-Duos erzählen von einer weiblichen Subkultur, wie sie durch Jeanne Mammen oder Ottilie Röderstein schon bekannt ist. Mit der Machtergreifung der Nazis bricht die Schau ab und erst ganz am Ende kommt sie zu ihrer eigentlichen Botschaft. Homoerotik war in vielen Kulturen verbreitet, sei aber vor allem durch den europäischen Kolonialismus unterdrückt worden, lautet die These von Jonathan Katz.
Wenn die Kolonialmächte ein fremdes Land eroberten, änderten sie sofort die Strafgesetze und als erstes ächteten sie Homosexualität.
Same-sex relationships. Cats geht von einer homoerotisch gefärbten, unverdorbenen indigenen Kultur aus, in der Geschlechterdifferenzen eingeebnet waren. Einzelne Bilder sollen als Belege dienen, sind aber natürlich kein empirischer Befund. Gender- und Transgender-Themen fluten derzeit Theater, Film und Popkultur. In den staatlichen Museen ist das Thema noch nicht ganz so präsent. Insofern hat diese Ausstellung Vorreiterfunktion, wenngleich in der theoretischen Grundlegung eine nicht völlig überzeugende.
Christian Gampert über queere Kunst seit dem 19. Jahrhundert, zu sehen in der Kunsthalle in Basel. Zum Antisemitismus Richard Wagners ist viel geforscht worden. In seinem Buch Das Judentum in der Musik schwadroniert er gar von einer Auslöschung des Judentums. Und auch die Musik Wagners ist ja nicht frei von Antisemitismus. Etwa in den Figuren des Beckmesser, in den Meistersingern oder Mime im Siegfried, die als Karikaturen von Juden gelesen worden sind. Leonard Bernstein hat das Großartige der Musik Wagners und das Schreckliche seines Denkens so zusammengefasst. Richard Wagner, ich hasse dich. Aber ich hasse dich auf meinen Knien. Tabu, Wagner, jüdische Perspektiven heißt eine Ausstellung in den Richard-Wagner-Städten im sächsischen Graupa. Ich habe den Kurator Tom Adler gefragt, ob denn jüdische Perspektiven in der umfangreichen Forschung zum Antisemitismus Wagners bislang zu wenig berücksichtigt wurden.
Es gibt viele Teilbereiche, wo es durchaus um jüdische Wagner-Rezeptionen geht. Es geht um jüdische Wagnerianer beispielsweise, um jüdische Wagner-Dirigenten. Da gibt es Aufsätze, da gibt es Beiträge dazu. Aber einmal ganz konsequent durch die Geschichte geschaut von Wagner bis heute aus Richtung der jüdischen Menschen ist bisher noch nicht gemacht worden.
Es gibt ja eine ganze Reihe jüdischer Wagner-Begeisterter und jüdische Künstler, die Wagner auch gespielt und gesungen haben. Haben die über den Antisemitismus eigentlich hinweggesehen, dieser Perspektivwechsel? Welche neuen Erkenntnisse hat er jetzt gebracht zum Verhältnis von Jüdinnen und Juden zu Richard Wagner?
Das fällt sehr, sehr unterschiedlich aus und ich glaube, es hat auch sehr damit zu tun, aus welchem Blickwinkel man auf das Thema schaut. Wenn man als künstlerisch tätige Person, als Sängerin, als Sänger oder als Dirigent auf das Thema schaut, dann hat man vor allem mit der Person Richard Wagners als Künstler zu tun und als Kunstschaffender. Und diese Rolle, die er da einnimmt im 19. Jahrhundert, die ist, möchte ich fast sagen, doch auch beispiellos. Auf der anderen Seite gibt es natürlich das Thema Antisemitismus, das im humanistischen Denken oder im einfach auch nur humanen Denken eigentlich keinen Platz haben sollte, dem Richard Wagner aber Platz im Kulturleben eingeräumt hat mit seiner Schrift Das Judentum in der Musik. Und von diesem Standpunkt kann man natürlich auch an das Thema herangehen. Und da gibt es auch jüdische Positionen dazu in unserer Ausstellung.
Ja, es gibt Juden, die sich auch vollständig Wagner verweigert haben, also die einfach auch nicht mit ihm zusammenarbeiten wollten.
Das ist richtig und es gibt auch ein Beispiel in der Ausstellung, das ist Heinrich Sontheim, ein Tenor, der hat Tannhäuser einige Male an der Stuttgarter Oper gesungen zu Lebzeiten und hat aufgrund des Wagnerschen Antisemitismus und der Schrift Das Judentum in der Musik gesagt, er könne es nicht mehr mit sich selbst vereinbaren, weitere Wagner-Rollen zu singen, weil er es auch als Schaden an seiner Karriere sehen müsste.
Und es gibt eben auch die ganz Begeisterten von Wagner, zum Beispiel auch Theodor Herzl, der ist Begründer des politischen Zionismus und er schrieb, die Kraft für sein Buch, Der Judenstaat, die hätte er gewonnen beim Hören von Wagners Tannhäuser und er hat sogar den zweiten Zionistenkongress mit der Tannhäuser-Ouvertüre eröffnen lassen. Dem war die Musik offenbar wichtiger als der Antisemitismus.
Das stimmt. Es gibt auch weitere Beispiele. Gustav Mahler zum Beispiel, der hat sich ein bisschen sicherlich dann auch darüber hinweggehoben. Das ist ja auch eine Möglichkeit, dass man die Kunst wertschätzt und vom Künstler trennt. Das ist auch in einer Dirigentenlinie, in einer Dirigentengeneration, der Erich Leinsdorf und Scholti angehört haben, ist es auch eine Betrachtungsweise, das Werk losgelöst vom Künstler zu sehen.
Ja, da stellen Sie ja auch ganz aktuelle Fragen in Ihrer Ausstellung. Lassen sich Künstler und Werk trennen? Muss man überhaupt kontextualisieren, wenn man Wagner heute spielt? Kommen Sie da in der Ausstellung zu neuen Erkenntnissen, zu neuen Anregungen vielleicht?
Es sind sicherlich keine neuen Positionen, die in der Ausstellung auftauchen, aber es sind ganz viele verschiedene Herangehensweisen, wie man in Zukunft mit Wagners belastbarem oder eben auch, wie manche sagen, belastetem Werk umgehen kann. Und es gibt Lösungsvorschläge, gerade bei aktuellen Perspektiven. Wir haben auch 10 Interviews geführt mit jüdischen Künstlerinnen und Intellektuellen unserer Zeit. Und die haben ganz verschiedene Vorschläge, wie man mit diesem Werk umgehen kann. Niemand sagt, Wagners Werk ist ein endgültiges Tabu.
Ja, Sie sprechen es an. Sie haben nicht nur historische Stimmen in Ihrer Ausstellung versammelt, sondern Sie haben auch Zeitgenossen von uns, also gegenwärtig lebende Menschen. Hat sich da etwas verändert in der Einschätzung von Wagners Zeitgenossen bis in unsere Gegenwart?
Es ist natürlich ein brisanteres Thema, da wir die Katastrophen des 20. Jahrhunderts kennen, ganz besonders natürlich den Holocaust. Und Richard Wagner mit seiner Schrift Das Judentum in der Musik etwas angedeutet hat, das in unseren heutigen Ohren, die diese Epoche kennen, ganz anders klingt als in den Ohren der Zeitgenossen. Und das ist ein Thema, man kann diesen historischen Kontext einfach nicht ausblenden, denn Richard Wagner ist ja nicht umsonst missbraucht worden im Dritten Reich. Und auf der anderen Seite, da gibt es auch jüdische Stimmen dazu, unter anderem von Barry Kosky, die sagen, man kann Wagner dafür nicht verantwortlich machen. Er hat diesen Holocaust nicht geplant, aber er hat den Antisemitismus auf eine neue Qualitätsebene, sagen wir mal, gehoben. Er hat dem in der Kultur und in dem Kulturleben die Türen geöffnet.
Tabu Wagner, jüdische Perspektiven, eine Ausstellung im sächsischen Graupaar zu Wagners Antisemitismus. Der Distelfink ist nicht nur der Star einer Ausstellung im Mauritshuis in Den Haag, er ist sogar Co-Kurator, also jedenfalls stellt es der Kurator Simon Sharma dar, der sagt, er wolle den Vögeln auf diese Weise eine Stimme geben. Die haben sie sonst nicht. Im Vergleich zu 1970 soll es heute 4 Billionen Vögel weniger geben. Ausgangspunkt der Schau ist das Bild Der Distelfink von Rembrandt Schüler Karel Fabricius, das eben im Mauritshuis bewahrt wird. Aber es geht grundsätzlich um unser Verhältnis zu Vögeln. Kerstin Schweighöfer über den Distelfink und seine Verwandten.
Täuschend lebensecht sitzt er auf seiner Stange und schaut am Betrachter vorbei in die Ferne. Passanten, die im Delft des 17. Jahrhunderts einen Blick durchs Fenster warfen, müssen gedacht haben, dass sich die Bewohner dieses Hauses tatsächlich einen Distelfink als Haustier hielten. Denn das kleine Ölbild, das dort einst an der Wand hing, ein Meisterwerk von Karel Fabricius, dem begabtesten aller Rembrandt-Schüler, ist ein sogenanntes Trompe-l'œil, ein Augenbetrügerbild. Distelfinke waren damals sehr beliebt, erklärt Konservatorin Adrienne Quarles von Uffort. Der Vogel ließ sich Kunststücke beibringen. Mit einem Fingerhut konnte der Distelfink sein Trinkwasser aus einer Schale schöpfen. Auf Holländisch heißt das Bild deshalb auch Het Puttertje, der kleine Wasserschöpfer. Nun ist das Puttertje der Auftakt einer sehr sehenswerten Schau, voller überraschender Einsichten und unbequemer Wahrheiten über das Verhältnis zwischen Mensch und Vogel. Es braucht dazu nur einen einzigen großen Saal, dessen Wände ringsherum mit Kunstwerken regelrecht tapeziert sind. Vögel, wohin man blickt. Von der Decke baumelt ein ausgestopfter Geier der US-Künstlerin Tamara Kostnianowski. In der Mitte Vitrinen, eine Vogel-Kinn-Skulptur von Tracy Emin und eine mit ausgestopften Singvögeln dekorierte antike Spieluhr. Der Besucher wähnt sich in einer riesigen Voliere. Denn genau das ist es, was wir mit Vögeln am liebsten tun, wenn wir sie nicht gleich aufessen. Wir halten sie gefangen. So wie das Püttertje. Mit einer viel zu kurzen Kette ist es an der Stange festgebunden, betonte Kurator Simon Sharma anlässlich der Eröffnung seiner Ausstellung im niederländischen Fernsehen.
Das Bild wird von Traurigkeit überschattet. Der Vogel lebt, um zu fliegen. Doch sein Wesen, die Essenz seiner Existenz, wurde ihm gestohlen.
Und warum? Sharma zufolge ist unsere Beziehung zu Vögeln in der Hauptsache von Neid geprägt, weil sie das können, was wir nicht können: fliegen. Birds do the one thing that we can't do, which is to fly. Von diesem unerfüllbaren Traum zeugen 2 Zeichnungen mit Flügelstudien von Leonardo da Vinci und Icarus im freien Fall, Interpretationen von Matisse und Hendrik Goltzius. Vögel hingegen kommen dem Himmel ganz nah. Haben wir sie deshalb zu himmlischen Boten gemacht? In allen Kulturen sind Vögel die Verbindung zum Jenseits oder zur Götterwelt. Der Heilige Geist ist eine Taube, Engel haben Flügel. Die alten Ägypter gaben ihren Mumien eine Vogelskulptur mit Menschenkopf mit ins Grab. Ein solcher Bo-Vogel ist das älteste Exponat der Schau. Das jüngste, ein prachtvolles Federkleid der Amsterdamer Designerin Iris van Herpen. Kunstfedern, versteht sich. Gleich daneben eine unheimliche Federmaske aus Afrika. Konservatorin Quarles van Uffort.
Wir finden es auch sehr fein.
Menschen haben sich schon immer gerne mit Federn geschmückt, um schöner auszusehen oder bedeutender. Vögel wurden schon immer auch gegessen. Das meistgegessene Tier auf Erden ist das Huhn. Bis zu 200 Millionen sind es weltweit, pro Tag. Auch darauf geht die Schau ein. Mit dem Fragment eines Dokumentarfilms über unsere Nahrungsmittelindustrie des Wiener Filmemachers Nikolaus Geierhalter. Leichter verdaulich der Themenbereich nebenan. Lovebirds, Turteltäubchen. Ein aus einer Schatulle davonfliegendes Vögelchen war auf vielen Gemälden ein Symbol für den Verlust der Jungfräulichkeit. Und Vorelen, Vögeln, im 17. Jahrhundert auch in den Niederlanden, Synonym für Geschlechtsverkehr.
Vogelen, Sex in het 17. Eeuws Nederland.
Abgerundet wird die Schau mit einer Skulptur von Brancusi, die als Gegenpol zum Püttertje am anderen Ende des Saals hängt. L'oiseau dans l'espace, der Vogel im Raum. Der rumänische Künstler hat sein Leben lang nach einer Form gesucht, um das Gefühl von Fliegen und Freiheit auszudrücken. Seine stilisierte Feder, 1,5 Meter hoch aus glänzendem Messing, scheint sich wie ein Vogel in den Himmel zu winden. Kurator Sharma ist sich sicher. Wären wir Vögel, wir würden genau das empfinden.
If we were birds, my friend, we would feel like that.
Kerstin Schweighöfer über Vögel im Mauritshuis in Den Haag. Nach dem Streit um die Zukunft der Berlinale hat sich Intendantin Trisha Tuttle nun erstmals öffentlich geäußert. Damit beginnen die Kulturnachrichten mit Adalbert Sinjavski.
Trisha Tuttle pocht bei der künftigen Ausrichtung der Filmfestspiele auf Unabhängigkeit. Das sagte die Berlinale-Chefin gestern Abend in einem Interview mit dem RBB nach der Sitzung des zuständigen Aufsichtsrats am vergangenen Mittwoch.
Es ist wichtig, unsere Unabhängigkeit als Festival zu stärken. Das ist ausschlaggebend und es war großartig, dass der Aufsichtsrat gestern beides bestätigt hat. Das fühlte sich sehr, sehr entscheidend an. Ich wäre nicht geblieben ohne diesen Rückhalt. Es war gut, das zu hören.
Das Aufsichtsgremium hatte Tuttle Empfehlungen für eine Stärkung des Festivals mit auf den Weg gegeben, nämlich die Gründung eines beratenden Forums und die Ausarbeitung eines Verhaltenskodex für alle Institutionen. Tuttle betonte, die seien keine Vorgaben.
Ich habe keine Angst vor den Empfehlungen, die Sie machen. Sie umzusetzen, wird die unabhängige Verantwortung der Berlinale sein. Das ist ein bisschen verloren gegangen und das möchte ich nochmal betonen. Es ist unsere Entscheidung. Wir haben gehört, was unser Aufsichtsrat sagt. Wir freuen uns über das Feedback. Wir schauen uns das an und entscheiden die nächsten Schritte.
Sagte Trisha Tuttle im rbb24-Inforadio. Politische Debatten beschäftigen auch die Kunstbiennale in Venedig, die am 9. Mai beginnen soll. Dass nach zweimaligem Aussetzen Russland wieder antreten soll, ruft Italiens Kulturminister Alessandro Giuli auf den Plan. Die Regierung sei gegen die Beteiligung Russlands. Vielmehr stehe man fest an der Seite der Ukraine und konzentriere sich unter anderem auf den Wiederaufbau zerstörter ukrainischer Kulturdenkmäler. Biennale-Direktor Pietrangelo Buttafuoco verteidigt die Einladung als Zeichen des Dialogs und der künstlerischen Freiheit und sprach von einer Diplomatie der Schönheit. Aus einem Fall von Satire ist ein Fall für die Bayerische Staatsanwaltschaft geworden. Kolumnist Jan Fleischhauer hatte in seinem Podcast zum Gründungskongress der AfD-Jugend im Zusammenhang mit dem Namen der Organisation ironisch eine Nazi-Parole verwendet. Nun wird gegen ihn wegen Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen ermittelt. Die Schriftstellervereinigung Pen Berlin, deren Gründungsmitglied Fleischhauer ist, gab sich fassungslos und kritisierte das Vorgehen als Sakralisierung von Nazi-Parolen. Nur wenige Tage nach der Venedig-Biennale beginnen am 12. Mai die Filmfestspiele in Cannes. Ein prominenter Sieger steht schon fest. Der neuseeländische Regisseur Peter Jackson bekommt die goldene Ehrenpalme. Jackson verbinde in seinem Werk Hollywood-Blockbuster und Autorenfilme mit außerordentlicher künstlerischer Vision und technologischem Wagemut.
Die Kulturmeldung mit Adalbert Sinjavski. Dankeschön. Die Kämpfe im Nahen Osten, der Bundestag zur Krankenhausreform und die Landtagswahlen in Baden-Württemberg. Themen in den Informationen am Abend nach den Nachrichten im Deutschlandfunk. Bei Kultur heute am Mikrofon war Jörg Biesler. Einen guten Abend.